Ganz ursprünglich habe ich ja mal gemacht, ich möchte am Anfang ein Geheimnis darum machen, wer dieser Mann mit dem besonderen Blick wohl sei, aber Thomas hat mir das jetzt verdorben. Aber ist auch kein Problem, ich gehe davon aus, dass sowieso die meisten von euch diesen Mann nicht kennen. Okay, ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gelesen, vielleicht habt ihr ihn auch so wie ich früher immer mal wieder überlesen. Ich möchte euch diesen Mann vorstellen, der trotz des Überlesens unheimlich wichtig für die Christenheit ist. Und trotz seines großen Einflusses ist er in der Christenheit recht unbekannt geblieben. Ich meine, den Paulus, den kennen wir, den Petrus, den kennen wir, auch vom Jakobus haben wir schon gehört. Aber dieser Mann, ohne den Einfluss dieses Mannes, müssten wir auf mindestens eins von den vier Evangelien verzichten. Die Apostelgeschichte wäre ungefähr halb so lang. Und 13 Briefe im Neuen Testament gäbe es nicht. Ihr merkt, es könnte doch wichtig sein, worum es heute Morgen geht. Wenn wir diesen Mann beobachten, den Weg mit ihm gehen, und ich möchte wirklich mit euch zusammen heute Morgen ein Stück Weg mit diesem Mann gehen. Der Weg, der uns im Neuen Testament überliefert ist, das ist nicht der ganze Weg, sondern nur ein Teil davon. Dann sehen wir, welche Leute er beeinflusst hat und merken, wie wichtig er ist und was für ein Werkzeug Gott da eigentlich im Hintergrund arbeiten ließ. Die erste Begegnung, die wir in der Bibel mit ihm haben, ist ganz unvermittelt, völlig ohne Vorstellung. Wir kennen diesen Mann bis jetzt noch nicht und jetzt steht einfach da sein Name, völlig fast aus dem Zusammenhang gerissen, aber er steht da. Wir stehen am Anfang der Apostelgeschichte in Kapitel 4. Die Gemeinde ist entstanden, es hat bereits erste Verfolgung, Anklage gegeben, Gerichtsverhandlung. Und jetzt werden so verschiedene Bereiche aus dem Gemeindeleben erzählt in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 4, Vers 36 bis 37. Das ist die erste Begegnung. Ich möchte diese zwei Verse lesen. Da steht Josef aber, wie gesagt, bis jetzt nicht vorgestellt. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyperer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. So, warum steht das hier? So völlig isoliert steht das hier, weil Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, einfach bevor diese Geschichte von Hananias und Sapphira kommt, weil er vorher noch etwas Gutes schreiben wollte, etwas Ermutigendes. Ich meine, die Geschichte von Hananias und Sapphira ist eine, für mich eine schreckliche Geschichte. Eine Geschichte, wo mir jedes Mal der Atem ein bisschen stockt, ehrlich gesagt. Vieles von dem, was wir dort drin lesen, ist einfach so allzu menschlich und finden wir leider auch in der Gemeinde immer wieder dieses menschliche Verhalten bis hin zum Betrügen des Heiligen Geistes. Mit der einen Ausnahme vielleicht, dass heute die Leute, die das tun, glücklicherweise nicht mehr tot umfallen, sondern nochmals eine Chance bekommen. Aber über diese Geschichte müsste man wahrscheinlich separat, nein, da bin ich überzeugt, da müsste man separat einmal reden. Heute geht es um diese kleine Geschichte, die vorangestellt wurde von Lukas. Wollte Lukas hier einfach ein gutes Beispiel voranstellen? Oder geht es darum mehr? Ich denke, es geht mehr. Lukas stellt uns hier einen Mann vor, der eine spezielle und unverzichtbare Rolle spielt. Zuerst steht sein Name, eigentlich ein Allerweltsname. Sepp, Hans, Fritz, Josef. Ja, ein Allerweltsname. Hat fast jeder so geheißen damals. Nein, nicht fast jeder. Es hat schon auch noch andere Namen gegeben. Aber für die Apostel bereits war klar, hinter diesem Mensch steckt mehr. Und man hat dann auch gerne Namen zugeteilt, Namen, die etwas bedeuten. Und die Apostel haben diesem Josef Barnabas gesagt. Barnabas heißt auf Deutsch übersetzt Sohn des Trostes, Sohn des Beistandes. Trost und Beistand, das klingt gut. Also nur schon, wenn ich diese zwei Begriffe höre, da geht mir das Herz auf. Das tut doch gut, wenn man jemanden hat, der einem Trost spendet und der einem beisteht. Das klingt nach Seelsorge, das klingt nach Mentoring, das klingt nach jemandem, der einfach einen besonderen und einen gnadengeprägten Blick für andere Menschen hat. Und wir werden ziemlich bald feststellen, dass das auch wirklich stimmt. Sein Name, Sohn des Beistandes, Sohn des Trostes, war auch sein Leben. Und das ist der Grund, warum ich auch den Titel für meine Predigt so gewählt habe, der Mann mit dem besonderen Blick. Er hatte einen besonderen Blick für Menschen. Ich möchte aber noch kurz auf andere Aspekte dieser zwei Verse eingehen. Dieser Josef wurde uns nämlich hier wirklich gut vorgestellt. Barnabas kam von Zypern nach Jerusalem. Wahrscheinlich wurde er kurz nach Pfingsten zu einem Jünger Jesu. Vielleicht sogar schon vorher. Jesus hat ja mal 70 Leute ausgesandt. Lukas 10. Und Clemens von Alexandria, einer, der es vielleicht besser weiß als ich, Mitte bis Ende des 2. Jahrhunderts hat er gelebt, der zählte Barnabas zu diesen 70. Es könnte also sein, sicher wissen wir es nicht, aber es könnte sogar sein, dass dieser Barnabas in diesen erweiterten Jüngerkreis Jesu gehört hat, bereits noch zu Jesu Lebzeiten, also als Jesus in Fleisch und Blut auf dieser Erde weilte. Aber es steht noch etwas mehr da drin. Ein Levit steht. Was ist ein Levit? Der Stamm Levi, einer der 12 Stämme, ein Zwölftel des Volkes Israel. Der Stamm Levi war nur dafür vorgesehen, Gott zu dienen. Das waren sozusagen die Theologen. Das waren diejenigen, die, heute würde ich manchmal so ein bisschen despektierlich sagen, die Berufschristen sind. Aber damals, die waren ja nicht Christen, die waren die Berufsjuden. Die waren nur dafür da, Gott zu dienen. Gott hat diesen Stamm einfach ausgesondert und gesagt, aus euch sollen alle Priester hervorgehen und auch der hohe Priester. Und wir müssen uns jetzt mal ein bisschen in diese Zeit hineindenken. Altes Testament. Der direkte Zugang zu Gott, der war nur über einige Hürden möglich. Und eigentlich durfte nur einmal im Jahr ein Mensch Gott direkt begegnen im Allerheiligsten. Und das war der hohe Priester. Und der kam aus dem Stamm Levi. Und auch der durfte das auch nur unter ganz strengen Bedingungen machen. Durfte er da in dieses Allerheiligste reingehen. Man hat ihm sogar noch einen Strick um den Fuß gebunden. Falls er nicht wirklich rein von Sünde war und er da drinnen tot umgefallen ist, hätte man ihn herausziehen können, ohne dass man selber in das Allerheiligste hineingegangen ist. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Das prägt einem. Das war das Bild, mit dem Barnabas aufgewachsen ist. Er ist aufgewachsen als Ausgesonderter für den Dienst, für Gott. Und er hat zu denen auch gehört, die das Alte Testament auswendig gekannt haben. Das ist nicht so wie wir heute. Wir können das iPhone vornehmen und können nachstauen. Wir müssen das nicht mehr auswendig kennen. Die haben das damals auswendig gekannt. Also nicht nur das iPhone, auch Samsung oder was sonst auch, Huawei. Er hat das auswendig gekannt und er hat gewusst, wir warten auf einen Messias. Wir warten auf den, der kommen wird und die Herrschaft Gottes aufrichten wird. Und offensichtlich hat dieser Barnabas recht früh gemerkt, Jesus ist dieser Messias und hat sich ihm angeschlossen. Und ist so aus diesem Alten Testament ins Neue Testament hineingekommen. Hat Jesus als seinen Herrn angenommen. Jesus hat ihn ergriffen. Gott ist sein Freund geworden. Und durch den Heiligen Geist lässt er sich nun von Gott leiten. Später lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 24, Ich komme dann auch nochmals kurz darauf zurück, dass er voll Heiligen Geistes und Glauben war. Und das zeigt nun diese erste Tat, die wir hier lesen. Eigentlich, ja, so ein bisschen komisch, so ein bisschen fast, ja, unscheinbar, scheinbar, wichtig, unwichtig, ich weiß es nicht, aber Barnabas besaß einen Acker, er verkaufte ihn, brachte das Geld zu den Füßen der Apostel. Er hat ernst gemacht, er hat gewusst, das war nötig, das Geld braucht's. Ob er noch mehrere Äcker hatte, weiß ich nicht, steht hier nicht. Wie viel Geld er für diesen Acker bekommen hat, weiß ich auch nicht, steht hier auch nicht. Aber er ist gegangen, frei, ehrlich und hat gewusst, Gott sorgt auch für mich, auch wenn ich diesen Acker nicht mehr habe. Und dieses Geld gebe ich in die Gemeinde, weil wir sind aufeinander geworfen. Wir brauchen einander und wir vertrauen einander. Er hat vertraut, er hat auf Gott vertraut, er hat auf die Menschen vertraut, die in der Gemeinde waren und war auch selber vertrauenswürdig. Und darum hat er das gemacht. Das war unsere erste Begegnung mit Barnabas. Und es ist glücklicherweise nicht die letzte, weil jemand, der sich so verhält, den möchte ich zumindest etwas näher kennenlernen. Barnabas, der Mentor. Er ist der sich um andere kümmert. Heute können wir von ihm als von einem Mentor reden. Ich sehe Barnabas als Vorbild für, und ich präge jetzt einen neuen Begriff, den habe ich bis jetzt so noch nie gelesen, aber ich präge den jetzt gerne mal, natürliches Mentoring. Er hat daraus nicht ein Programm gemacht. Für ihn war das völlig natürlich. Aber was ist überhaupt ein Mentor? Wir werden es sicher einerseits sehen, wenn wir mit Barnabas ein paar Schritte, ein paar Stationen durchgehen. Aber die mich etwas näher kennen, die wissen, dass ich gerne Begriffen auf den Grund gehe und habe mal den Fremdwörterduden befragt, was der sagt, was ist ein Mentor? Und da steht, Mentor ist ein Erzieher, ein erfahrener Ratgeber, ein Helfer, ein Anreger. Und dann, ich habe ja zwei solche gescheite Bücher, ich habe noch das Herkunftswörterbuch und habe darin gelesen, ein Mentor sei ein väterlicher Freund und Berater, ein Lehrer und ein Erzieher. Und dort steht auch, dass die Bedeutung des Namens Mentor eigentlich Denker heißt. Der Mentor, das kommt aus der griechischen Mythologie, darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Ich habe jetzt diese Sachen rausgestellt, die mir wichtig sind beim Mentor. Ein Mentor ist also auch ein Denker. Und ich finde das noch schön, wenn da einer ist, der mit mir denkt. Der Ausdruck Mentor ist heute sicher auch ein Schlagwort. Wird gerne verwendet in größeren Firmenkonstrukten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Da läuft es ab, da wird dann, wenn einer neu in die Firma kommt, dann wird ihm ein Mentor zugewiesen, der ihn so in die Firma einführt. Früher hat man dem Götti gesagt, heute sagt man dem Mentor. Es gibt es auch in Gemeinden. Ich weiß nicht, ob das bei uns so Tradition ist. Bis jetzt habe ich das noch nicht so arg gehört, aber es wäre natürlich etwas Schönes, wenn das entstehen würde. Dass junge Christen, die reinkommen, wie einfach so einen Mentor bekommen, der mit ihnen ein Stück Weg geht, der sie in die Gemeinde einführt, ihnen zeigt, wie das da überhaupt läuft. Jetzt nicht nur die geistlichen Sachen, sondern auch die ganz profanen Sachen. Wo ist das WC zum Beispiel? Gut, das ist nur ein ganz kleines, sehr, sehr profanes Ding. Aber es gibt auch andere Sachen. Wie sind wir organisiert? Es gibt viele Dinge. Da sind Leute, die frisch hier hereinkommen, sehr dankbar dafür, wenn jemand kommt und ihnen sagt, komm, ich zeig dir mal, wie das bei uns läuft. Also, ein Schlagwort in der heutigen Zeit. Und ich finde es ein gutes Schlagwort. Ein Mentor ist einer, der Rat gibt, einer, der hilft, der schon etwas erfahrener ist, der Hilfe zur Selbsthilfe gibt, der Anregungen gibt. Ein Mentor ist einer, der andere im Leben fördert und ihnen beisteht. Und es ist einer, der loslassen kann. Ein Mentor hilft Menschen, selber besser zu werden, selber zu lernen, selber zu arbeiten. Und es kommt bei jedem Mentor nach einer gewissen Zeit der Moment, wo sein Mentoring aufhört. Wo er den er gefördert, begleitet hat, dem er beigestanden ist, loslässt. Es gibt auch andere Begriffe dafür. Ich habe ein paar mal rausgesucht. Persönlicher Berater, geistlicher Vater, sogar Seelsorger. All das wäre möglich, so in diesen Begriff reinzutun unter verschiedenen Aspekten. Hat alles so ein bisschen, schwingt ein bisschen mit. Das sind ähnliche Bezeichnungen, die mehr oder weniger Intensität haben. Barnabas war so ein Mentor und er hatte einen ganz besonderen Blick für Menschen. Einen Blick für Potenzial, das andere nicht sahen. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Gott kennt ja all unser Potenzial. Er hat es ja auch in uns hereingelegt. Also nicht hereingelegt, hineingelegt. Und manchmal kenne ich das nicht. Manchmal kenne ich es, aber andere kennen es nicht. Und manchmal ist es wirklich so, dass Gott einfach Leuten den Blick gibt und sagt, du schau mal, der da drüben, den habe ich für etwas ausgewählt. Nimm ihn mal ein bisschen zu dir. Begleite ihn mal ein bisschen. So hat das Gott mit Barnabas gemacht. Gott hat Barnabas begabt, zu sehen, was in Paulus steckt und später auch in Johannes Markus steckt und wahrscheinlich noch in vielen anderen. Mentor von Paulus. Das ist seine erste Mentoring-Beziehung. Und eigentlich, wenn wir jetzt diese Geschichte so ohne all das, was ich bis jetzt gesagt habe, lesen würden, dann würden wir gar nicht auf die Idee kommen, über Mentoring nachzudenken. Und darum habe ich genau diesen Schwerpunkt gelegt, weil ich finde, das ist das, was Barnabas auszeichnet. Als Paulus nach Jerusalem kam, die Geschichte von Paulus, auch ein Jude damals, brennend für Gott, vollster Überzeugung, Jesus ist ein Verbrecher. Jesus ist nicht der Messias, Jesus ist ein Verführer und die Christen, die sind zu verfolgen. Er hat sich gefreut, wenn die Christen umgebracht worden sind. Als Stephanus gesteinigt worden ist, ist Paulus daneben gestanden und hat das wohlwollend erlebt und gedacht, jawohl, solche Irrlehre muss vernichtet werden. Dieser Paulus, gefürchtet von den Christen, ist mit Briefen, mit Haftbefehlen losgezogen Richtung Damaskus und hatte vor, alle Christen, die er nur findet, hinter Schloss und Riegel zu bringen, diese Irrlehre auszurotten nach seiner Überzeugung. Und auf diesem Weg nach Damaskus ist da Jesus begegnet. Und Jesus fragt ihn, warum verfolgst du mich? Und in dem Moment ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist ja der Messias. Und Paulus hat sich bekehrt und kommt zurück nach Jerusalem. Die Juden wollten ihn nicht mehr sehen. Für die Juden ist Paulus zu einem Ketzer geworden. Und die Christen hatten eine panische Angst vor ihm. Und er kommt als junger Christ zurück nach Jerusalem und ist entwurzelt und heimatlos. Und Barnabas, und das beeindruckt mich an diesem Mann. Barnabas geht hin und wagt Begegnung mit diesem verachteten und verworfenen Paulus. Er wagt Begegnung. Und im Hinschauen merkt er, das stimmt ja. Der ist ja tatsächlich, was ich mir nicht vorstellen konnte. Ich hätte mir das nie im Leben erträumen lassen, dass so ein Mensch Christ wird. Der ist Christ geworden. Und Barnabas, glücklicherweise sehr angesehen unter den Aposteln, hat Paulus in die christliche Gemeinde eingeführt. Und nur dank Barnabas hat Paulus Eingang gefunden in der Gemeinde. Wir müssen uns das mal vorstellen. Er wurde von einem Geächteten zu einem Geachteten, weil da ein anderer war, der bereit war, sich einzulassen, hinzuschauen und mit Gott diesen Weg zu gehen. Mit Paulus zusammen. Barnabas hat gesehen, dass Paulus nicht lügt. Und wegen Barnabas wurde Paulus unter die Christen in Jerusalem aufgenommen. finde, jetzt wird langsam deutlich, welche immens wichtige Rolle Barnabas in der Geschichte der Christenheit gespielt hat. Gott gebraucht immer wieder Menschen für sein Werk. Und Barnabas ist so ein Mensch. Ein Mensch im Hintergrund von enormster Wichtigkeit. Kurz später ging dann Paulus nach Tarsus, verschwindet ein bisschen aus unserem Blickfeld. Tarsus liegt 700 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Das ist recht weit, mit dem Auto nicht nur gerade in 2 Stunden, damals mit Esel und Karren. Einige Tage Reise, mühselige Reise. Es vergeht wieder ein Kapitel der Apostelgeschichte und dann finden wir Barnabas erneut. Barnabas, ab Apostelgeschichte 11, Vers 19, beginnt nun eine längere Passage, wo wir sehen, wie Barnabas mit Paulus vorwärts geht. Und auch hier, wenn wir das jetzt ohne das, was ich vorher gesagt habe, anschauen würden, dann würden wir eigentlich dieses Mentoring gar nicht so groß beachten. Ich möchte diese Passage nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Apostelgeschichte 11, 19 bis 26. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern, nebenbei erwähnt Landsleute von Barnabas, er war ja auch von Zypern, und aus der Gegend von Cyrene wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia, auch hier kurze Nebenbemerkung. Offensichtlich hatte dieser Barnabas wirklich großes Vertrauen, dass er ausgesandt wurde, Sohn des Trostes, Sohn des Beistandes. Als er sah, was dort durch die Gnade Gottes geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, das habe ich vorher schon erwähnt, diese Passage, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Das, was ihn auszeichnet. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Er war also auch Evangelist. Und jetzt kommt eine Stelle, über die ich öfters mal gestolpert bin, bis ich mal wirklich angefangen habe zu schauen, was steht da, wieso macht er das? Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Barnabas hat also eine Berufung bekommen, als Pastor nach Antiochien zu gehen. Und er geht dahin. Und er tritt seinen Dienst in Antiochia an. Und an dieser Stelle wird sein Herz als natürlicher Mentor sichtbar. Er ist nicht dahin gegangen und hat gesagt, ha ja, jetzt muss ich mir einen Mentee holen. Und hat da ein Programm daraus gemacht, sondern nein, er ist anders hingegangen. Ich denke, ich weiß es nicht, ich vermute es. Er hat ganz genau gewusst, wo seine Stärken und wo seine Schwächen sind. Und er hat auch das Herz des Mentors gehabt, das Herz, das sagt, ich möchte nicht alleine dienen. Und das Herz, das sagt, ich möchte Leute mitnehmen auf den Weg, ich möchte Leute fördern und ich möchte Leute ergänzen und ihnen eine Ergänzung sein. Ich denke, das war der Grund, warum er nach der Einsetzung in diesen Dienst, diese 200 Kilometer, sind ja schon mal 500 Kilometer gewesen, die ja von Jerusalem nach Antiochien gegangen sind, dann hat er nochmals 200 Kilometer auf sich genommen. Eine mühsame Reise, um Paulus zu suchen. Paulus, der eigentlich damals wieder völlig in der Versenkung verschwunden ist. Zumindest nach den Berichten des Neuen Testamentes. Er geht hin, und ich hätte gerne Mäuschen gespielt, wie es da zu und her gegangen ist, wie da wirklich dieser Barnabas mit Paulus geredet hat. Ich weiß nicht, wie Paulus damals war. Es hat Gründe gegeben, warum er nach Damaskus gegangen ist. Vielleicht war er entmutigt. Vielleicht musste ihn Paulus da, Barnabas zuerst aufbauen und sagen, hey, schau mal, Gott hat mit dir etwas vor. Komm, komm, hilf mir. Und ich werde dir auch helfen. Und dann sind sie miteinander diesen Weg nach Antiochien zurückgegangen. Und Barnabas hat sich Paulus zur Seite genommen, hat ihn ausgebildet, hat ihm geholfen, in den Dienst hineinzuwachsen. War Barnabas schon klar, dass Jesus Paulus als Missionar unter den Nationen haben wollte, unter den Nichtjuden? Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Es steht hier nicht. Wir müssen immer unterscheiden zwischen dem, was hier steht, in der Bibel, und dem, was wir uns selber an Gedanken darüber machen. Ich gehe davon aus, dass ihr auch das, was ich als meine eigenen Gedanken deklariere, auch als solches anschaut. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es dem widerspricht, was hier drin steht. Darum wage ich es auch zu sagen. Was wir aber wissen, ist, dass jetzt, wo Barnabas 500 Kilometer nach Antiochien gegangen ist, nochmals 200 Kilometer weitergeht, um Paulus zu holen und ihn herholt. Dabei sieht Barnabas nicht zuerst die zusätzliche Mühe. Ach was, ich könnte das doch selber viel besser. Wofür soll ich jetzt noch das auf mich nehmen? Dann noch so ein Querulant. Ich meine, dieser Paulus, ein harter Kopf. Das ist ja mühsam mit dem. Nein, das brauche ich nicht. Ich mache das lieber alleine. Ich kann das sowieso alleine viel besser. So hat er nicht gedacht. Zum Glück nicht. Er hat diese zusätzliche Mühe nicht gescheut. Er hat sich gefreut, zu sehen, wie er jemanden mitnehmen kann auf den Weg. Er hat sich gefreut zu sehen, wie da jemand ist, der sich immer mehr in das Bild entwickelt, das Gott auf seinem Herzen von ihm hat. Das ist jetzt ein komplizierter Satz. Ich sage das noch einmal von einer anderen Seite her. Ich bin überzeugt, Gott hat auf seinem Herz, vor seinem Herz, ein Bild von dir. Und das ist ein sehr schönes Bild. Und sein Ziel ist es, mit allem, was er mit dir macht, dich immer mehr in dieses Bild zu verwandeln. Ein wahnsinnig guter Weg. Ich kenne dieses Bild nicht, aber ich freue mich um jeden Schritt, wo ich denke, aha, das ist wieder in die Richtung gegangen. Das ist ein liebendes Bild, ein gnädiges Bild. Es ist nicht ein Bild, wo er sagt, ja, ich habe schon immer gewusst, dass das eine Pfeife ist. Es ist ein anderes Bild. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, immer so ein reines Bild von unseren Mitmenschen, von unserem Herzen zu haben. Gott schafft das. Und er hat dich, jeden Einzelnen, da du hier drin sitzt, von Herzen gern. Und er schaut natürlich nicht nur das Bild an, was er vor seinem Herzen hat, sondern er schaut dich an, so wie du jetzt bist, und freut sich über dich. So, kurzer Exkurs zu diesem Bild, was Gott vor seinem Herzen hat. Und ich denke, dieser Barnabas hat dieses Bild auch gesehen. Nicht vollständig, aber er hat sich gefreut über all diese Entwicklungsschritte, die er erleben durfte mit Paulus. Nach einem Jahr Dienst in Antiochien, eine junge Gemeinde, müssen wir uns mal vorstellen, wir sind, weiß nicht, 1864, glaube ich, wurden wir gegründet. Also gut, wir haben nicht erst heute angefangen, Leute auszusenden, okay? Die Gemeinde war ein Jahr alt und hat Missionare ausgesendet. Eine sehr junge Gemeinde. Und sie haben Missionare ausgesendet. Sie haben nicht nur Missionare ausgesendet, sondern sie haben ihren Pastor ausgesendet in die Mission. Daniel? Nein, ich weiß nicht, vielleicht behalten wir dich noch eine Zeit. Sie haben ihren Pastor ausgesendet. Barnabas war der Pastor dieser Gemeinde. Sie haben ihn ausgesendet. Es gab noch mehrere Pastoren da. Und mit ihm Paulus. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund, weil der Heilige Geist gesagt hat, so, und nun sondert mir Barnabas und Paulus, beachte die Reihenfolge, Barnabas und Paulus, sondert mir die nun aus, für diesen Dienst, für die ich sie berufen habe. Und jetzt geht es in die erste Missionsreise. Sehr bekannt. Paulus wird zum Partner von Barnabas. Aber Lukas nennt immer noch Barnabas zuerst. Auch der Heilige Geist nennt Barnabas zuerst. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, steht in Apostelgeschichte 13, Vers 2, wo diese Anordnung vom Heiligen Geist kommt. Zunächst gehen die zwei zusammen mit einigen anderen, es war ein Team, was sie zusammengestellt haben, typisch für Barnabas, auch typisch für Paulus, in einem Team unterwegs sein, gehen sie nach Zypern, die Heimat von Barnabas. Schlägt sein Herz wahrscheinlich am höchsten. Und mich fasziniert es zu beobachten, wie das Verhältnis sich entwickelt. Zunächst ist Barnabas der Chef. Steht Barnabas und Paulus. Aber Barnabas tritt langsam in den Hintergrund. Bereits am Ende von Zypern steht Paulus und Barnabas. Da tritt Paulus in den Vordergrund. Wahrscheinlich konnte er besser predigen. Wahrscheinlich war er der bessere Redner, der Wortführer. Wahrscheinlich hat er auch schon eine ziemliche Vehemenz an den Tag gelegt. Und Barnabas, so wie ich ihn einschätze, war wahrscheinlich eher so der, der die Wogen dann wieder glättet, nachdem der andere gepoltert hat. Sie haben sich gut ergänzt. Aber es steht dann wirklich so, Paulus und Barnabas. Und das finde ich schön zu beobachten. Ein Mentor will, dass sein Mentee, ein Begriff, ich weiß nicht, ob es den gibt, aber gibt es in anderen Zusammenhängen, dass sein Mentee etwas wird. Und er selbst darf ruhig in den Hintergrund treten. Und das kommt hier herrlich zum Ausdruck. Nur einmal in Lystra sehen wir, dass Barnabas immer noch eine sehr wichtige Stütze war. In Lystra, die Leute, die haben auf einmal, die zwei haben ja Wunder getan und alles, die haben gepredigt. Und die Leute waren so begeistert und haben gesagt, jawohl Barnabas, das muss Zeus sein, Zeus, der jetzt auf die Erde gekommen ist, dieser Gottvater. Und der Hermes, der andere Gott, der Rednergott, der Paulus, das ist der Hermes. Und die wollten die beiden anbeten, in der vollsten Überzeugung, da ist jetzt Zeus und Hermes, die Götter sind zu uns gekommen. Sie haben da irgendetwas nicht ganz verstanden. Paulus und Barnabas mussten da nochmals nachdoppeln und erklären, worum es wirklich geht. Aber es wird sichtbar, die Leute haben zumindest die Stellungen der beiden begriffen. Die haben gemerkt, aha, der Barnabas, der ist die Autorität im Hintergrund. Der Paulus ist der Redner, der uns die Sachen erklärt. Sie haben das später noch klargestellt, aber ich wollte das nur so noch ein bisschen reinbringen, um nochmal zu zeigen, wie die Stellung der beiden war. Barnabas fördert Paulus immer noch und übergibt ihm die Leitung dieser Expedition. Es muss so gewesen sein, weil sonst würde auch am Schluss der Expedition immer noch Barnabas und Paulus stehen. Aber es steht jetzt umgekehrt. Wir sind jetzt inzwischen bei Apostelgeschichte 15 angelangt, das Apostelkonzil. Da ist ein Problem aufgetaucht in der Gemeinde in Antiochia. Und die beiden werden nach Jerusalem gesandt, um dieses Problem zu lösen. Sie sind partnerschaftlich unterwegs. Und dann Apostelgeschichte 15, Vers 35. Da kommt jetzt diese zweite Missionsreise. Das Mentoring hat so weit gefruchtet, dass Paulus nun die treibende Kraft wird. Ich möchte diese Stelle auch vorlesen. Apostelgeschichte 15, Vers 35. Oder besser gesagt 36. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, Paulus, die treibende Kraft, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündigt haben in der ersten Missionsreise, nebenbei erwähnt. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Das Herz des Barnabas hat sich offensichtlich in Paulus auch so eingepflanzt. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Wir müssen sie doch weiter fördern. Das Anliegen von Barnabas ist auch das Anliegen von Paulus. Barnabas war damit einverstanden. Sie haben also einen zweiten Weg angefangen zu planen. Jetzt kommt aber eine Stelle, an der deutlich wird, dass Barnabas den Paulus sehr wohl loslassen kann. Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen. Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen. Barnabas sieht einiges nicht so wie Paulus, trotz seiner Mentoring-Beziehung. Das muss er auch nicht. Das muss nicht unbedingt so sein. Barnabas ist sich selber treu geblieben. Er hat immer wieder Leute gesucht und in Leuten Potenzial gesucht. Sie geraten also ineinander. Und warum verstehen sie sich nicht mehr? Weil Barnabas wieder einen Mann im Blick hatte, der kläglich versagt hat, der völlig unten durch war. Ein Feigling, ein Schisshas, eine Pfeife. Das habe ich, glaube ich, genug nachgedoppelt. Logisch, dass so einer völlig unbrauchbar ist für ein solches Unternehmen, eine Missionsreise. Wenn sich so jemand heute in einer Missionsgesellschaft vorstellen würde und versuchen wollte, Missionar zu werden, der müsste nicht einmal beginnen, den Fragebogen auszufüllen. Ich finde es manchmal schade, da werden wahrscheinlich Leute aussortiert, die sehr gut für die Mission fähig wären. Sie bräuchten nur einfach jemanden, der ihnen hilft, wirklich Schritte zu gehen. Und Barnabas hat das gesehen. Das berührt mich fast noch mehr als die Geschichte mit Paulus. Barnabas hat diese Geschichte gesehen und er war sich nicht zu schade, einen Streit anzufangen mit Paulus und zu sagen, okay, jetzt trennen sich unsere Wege. Ich habe etwas Wichtigeres zu tun. Ein Mentor merkt, wenn die Zeit zum Loslassen gekommen ist. Und jetzt wird der Mentor von Johannes Markus. Ich merke, ich muss hier ein bisschen abkürzen. Wir sehen leider auch in der Bibel nicht mehr allzu viel über diese Mentoring-Beziehung, die Barnabas zu Markus hatte. Wir sehen nur noch die Auswirkungen. Und die Auswirkungen, die sind der Hammer. Johannes Markus, der Vetter von Barnabas, war zunächst ein Versager und später wurde er zum Mitarbeiter. Wir können nur noch vermuten, wie das vonstatten gegangen ist. Ich werde diese Vermutungen nicht mehr anstellen, aber es gibt Hinweise, die den Erfolg dieser Begleitung ganz gut aufzeigen. Paulus, der vorher gesagt hat, diesen Schisshass nehme ich nicht mit, schreibt später, der ist mir nützlich zum Dienst. Da läuft es mir kalt den Rücken runter. Der ist mir nützlich zum Dienst. 2. Timotheus 4, Vers 11. Und im Philemon, Vers 24, Markus, mein Mitarbeiter. Das ist doch gewaltig. Da bin ich so dankbar, dass dieser Barnabas sich darauf eingelassen hat. Und auch Petrus, eine andere Säule der Gemeinde, schreibt von ihm, von diesem Markus, er sei sein Sohn. 1. Petrus 5, Vers 13. Wahrscheinlich bedeutet das, dass er durch ihn zum Glauben gekommen ist. Und es geht sogar so weit, dass dieser Markus, dieser Feigling und Schisshass von damals, ein Evangelium schreibt. Er schreibt das Markus-Evangelium. Und man geht davon aus, dass das Markus-Evangelium das ist, was der Petrus gepredigt hat. Das hat Markus als sein Mitarbeiter aufgeschrieben. Und nur dank Barnabas ist Markus vom Vertrauensunwürdigen zum Vertrauenswürdigen geworden. Und nur dank Barnabas konnte Gott in Markus diese Begabungen, die er in ihn gelegt hatte, fördern. Nun, ich weiß, das ist ein bisschen eine Engführung, wie ich das mache. Man tut ja in der Predigt manchmal gewisse Sachen etwas pointieren. Wahrscheinlich, wenn Barnabas nicht gewesen wäre, hätte Gott jemand anderen genommen, um das zu machen. Wahrscheinlich hätten wir trotzdem das Neue Testament so dick. Weiß es aber nicht. Ich weiß nur, dass diese Geschichte so dasteht und dass das wichtig ist für uns. Barnabas war nicht perfekt. Ich habe jetzt ein schillerndes Bild von ihm gemalt. Er machte Fehler. Aber er ließ sich wieder zurechtbringen. Sogar von seinem Zögling. Sein Zögling, Paulus, hat ihn einmal scharf zurechtgewiesen und gesagt, hey, du bist ein Heuchler. Und er hat sich das sagen lassen. Er hat es auch zu Petrus gesagt. Aber, wie gesagt, dieser Dienst des Barnabas hat uns ein Evangelium, das Markus-Evangelium, beschert. Ungefähr die Hälfte der Apostelgeschichte, nämlich alles das, was über Paulus steht. Und 13 Briefe, nämlich die Briefe des Paulus. Dank Barnabas. Also ihr merkt, da steckt Potenzial drin, in so einem Mentoring sein. Ich komme jetzt zu meinem dritten Punkt, der wird nicht mehr ganz so lange dauern wie die ersten zwei, mit der Frage, und du? Was hat das jetzt mit dir heute zu tun und mit mir? Ich habe euch diese Geschichte aus einem ganz besonderen Grund erzählt. Als ich angefragt worden bin für die Predigt heute, hat es geheißen, ich darf predigen, worüber ich will. Nee, es hat geheißen, ich darf predigen, was für mich ein Treffer war. Und für mich war dieser Barnabas ein Treffer. Der hat mich sehr getroffen und ich habe gemerkt, da geht mir das Herz auf. Für mich war das ein Volltreffer. Im Nachdenken über mein Leben habe ich nämlich festgestellt, dass es immer wieder Menschen auf meinem Weg gegeben hat, die in natürlichem Mentoring, ohne ein großes Trara draus zu machen, mich begleitet haben, mir geholfen haben, mein Potenzial zu entwickeln. Menschen, die mir etwas zutrauten und mir vertrauten, die mich auch mal wieder zurechtgebracht haben. Darum konnte ich mich so entwickeln, wie ich geworden bin. Ich habe immer wieder natürliche Mentoren gehabt, die es waren, ohne ein großes Aufsehen darum zu machen. Sie nahmen sich mir an, gingen mit mir ein Stück Weg und haben mich dann wieder losgelassen. Aber sie haben meine Entwicklung gefördert. Und dafür bin ich enorm dankbar. Ebenfalls habe ich festgestellt, dass immer dort, wo ich mich in Mitchristen investiert habe, bei ihnen gute Entwicklungen beobachten durfte. Ganz unterschiedliche Erfahrungen durfte ich dabei machen. Ich habe es zum Beispiel mal gewagt, zweimal junge Männer in einen Predigtdienst mit einzubeziehen. Und beide haben nachher angefangen, Theologie zu studieren. Das hat mich sehr fasziniert. Ich habe auch anderes erlebt. Leute, die auch am Rand gestanden sind, wo ich mich wirklich auch gerne investiert habe, die nachher in die Gemeinde reingewachsen sind, zum Teil bis in die Gemeindeleitung hinein. Ich sage das nicht, um irgendwo jetzt da mich groß zu machen oder so. Das geht nicht darum. Es geht mir um etwas anderes. Es geht mir darum, deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir einfach ganz natürlich, wenn wir einen Dienst tun, und das ist das, was Barnabas uns vorgelebt hat, wenn wir einen Dienst tun, uns einfach ganz natürlich überlegen, ja, wen nehme ich jetzt da noch mit? Weil erstens bin ich alleine immer weniger als zu zweit. Zweitens kann sich da jemand entwickeln. Drittens können wir uns ergänzen. Und es gibt noch viel mehrere Gründe. Und das Ganze ohne ein großes Trara daraus zu machen. Das ist nicht nötig. Dieses Leben des Barnabas fordert mich darin auf, nicht eine zusätzliche Last zu sehen, wenn ich an Mentoring denke, sondern eher an Lust. Ich darf also fragen, wenn ich einen Dienst habe, und viele von uns haben hier in der Gemeinde einen Dienst, wen soll ich mitnehmen? Wen darf ich mitnehmen? Ist es vielleicht der Teenie, der mir zugeteilt wird, da oben in der Technik? Nehme ich mich ihm an, zeige ich ihm, wie das geht und freue mich daran, wie er sich entwickelt. Oder in der Kinderstunde drüben, Die Preteens, die da zugeteilt werden. Das ist doch herrlich zu sehen. Das sind junge Leute, die kommen. Gut, sie müssen halt auch. Aber ich meine, man kann ja auch aus einem Müssen etwas Gutes machen. Und denen zeigen, wie gut und wie cool das ist, da mitzuarbeiten. Und ihnen zu zeigen, worauf man achten muss und so weiter. Oder im Alpha-Kurs. Da bekehrt sich einer. Ah ja, gerade im nächsten Kurs. Sage du, ich könnte mir vorstellen, du hast Potenzial. Möchtest du? Natürlich nicht einfach ins kalte Wasser werfen. Aber es gibt da genügend Dienste. Und so weiter. Ich möchte den Rest jetzt eurer Fantasie überlassen. In dem Dienst, den ihr tut. Das Anliegen eines Mentors ist, dass andere Leute, dass aus denen etwas wird. Das Anliegen des Mentors ist, dass sein Mentee etwas wird, dass er sich entwickeln kann. Und das alles darf sehr natürlich ablaufen. Willst du nun also beginnen, so ein natürlicher Mentor zu sein? Ich wünsche mir, dass nach diesem heutigen Morgen da ungefähr 180 Mentoren rauslaufen. Ich habe jetzt bewusst nicht 350 gesagt, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Leute hier drin sitzen. Aber es dürfte noch 350 sein. Dann frage dich einfach noch so, diese paar Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe. Vermute ich Potenzial in ihm oder ihr? Was für ein Potenzial vermute ich? Wage ich es, mit ihm zusammen auszuprobieren? Manchmal muss man einfach ausprobieren, um zu merken, was da alles verborgen liegt. Will ich das Beste für ihn? Bin ich bereit, größer zu denken? Will ich in ihm oder in ihr sehen, was Gott in ihm sieht? Will ich in ihm oder ihr das fördern, was zum Bau des Reiches Gottes dient? Und kann er oder sie mir vertrauen? Amen.